Bekenntnis jetzt gesungen. Es ist sehr radikal, was wir jetzt gerade gesungen haben. Wir haben mit euch Täuflingen auch bekannt. Wir wollen leben und Jesus genügt uns. Es ist gut, wenn, so wie David Hurni das gesagt hat, wenn man vom Geist Gottes für etwas bewegt wird, es ist, nehmen wir das, es ist wichtig zu reagieren. Denken wir nicht, ja, schöne Musik und gute Stimmung, das ist nur Gefühl. Der Herr schmiedet unsere Eisen, unsere Lebenseisen, wenn sie heiß sind. Und das sind manchmal so Momente. Ich weiß, Luca, du hast mir erzählt, die ersten Gottesdienste hier hast du nur geweint. Der Heilige Geist hat etwas gemacht. Man kommt nicht hierher und weint einfach so. Halleluja. So, steigen wir ein in das Wort Gottes. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Vielleicht habt ihr dieses Zitat schon gehört, vielleicht wisst ihr sogar den Autor. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Das ist dieser lustig aussehende Mann, er hat die Weltgeschichte mitgeprägt. Er war mit Theodor Herzl ganz stark oder der zweitwichtigste bei der Staatengründung. Und er hat die Rede damals bei der Gründung so angefangen: Nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nicht widerstehen. Spezielle Art, Wunder auszudrücken. Ein spezieller Mann, ihr seht jetzt gerade hier, sein Fitnessprogramm, bis ins hohe Alter, Kopfstände. Ben Gurion, eigentlich war sein Name David Grün, er ist als 10-Jähriger von Polen nach Palästina damals emigriert und war zweimal in zwei Etappen erster Ministerpräsident, auch mal Verteidigungsminister. Als er in Tel Aviv gewohnt hat, als Minister, hat er oben vier Räume, vier Zimmer und drei seien voll gewesen mit 20.000 Büchern, die aber alle gelesen. Und er konnte Bücher lesen, sagt man, in 11 Sprachen. Er hat sich Griechisch autodidaktisch beigebracht, dass er Platon und Sokrates in Originalsprache lesen kann. Also ein Genie, dieser Ben Gurion. Wir haben das Grab im Mai besucht, rechts sein Grab. In der Wüste Negev, und ich schließe mit dem ab, was zeigt, wie speziell der Mann er war. In seiner zweiten Amtszeit wollte er nicht mehr in der Hauptstadt leben. Er hat gesagt, ich bin lieber im Kibbutz in der Negev-Wüste. Da ist es mir wohler. Ihr müsst mich halt rufen, wenn etwas ist. Dann hat er dort gelebt als Ministerpräsident. Und im Jahr des Yom Kippur-Krieges ist er verstorben. Und er hat so vieles, gerade mit dem Staat Israel, oder? Ich meine, nach dem Holocaust, eine Staatsgründung, drei Jahre später, das ist und bleibt einfach ein unverwechselbares Wunder. Und er hat so vieles beobachtet, er kannte auch die Tora als Jude. Und seine Schlussfolgerung war einfach, wahre Realisten, die rechnen mit Wundern. Wie hast du es mit Wundern? Kannst du dieses Zitat unterschreiben? Amen. Ja, als Christ sagst du, muss ich fast, hey? Ich lese so viele Wunder in der Bibel. Oder wenn wir nicht an Wunder glauben, ist Ostern Legende oder Sage, aber wir wissen, es ist nicht so. Vielleicht hast du Wunder erlebt, ich hoffe es. Ich habe noch nicht so viel erlebt, aber doch auch einige. Und ich habe gerade kürzlich eine Nachbarin, die körperliche Probleme hat, den Link geschickt vom Wunder von Thun, als Michael Richters Handgelenk einfach spontan geheilt wurde. Wikipedia definiert Wunder so: Als Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustande kommen man nicht erklären kann, so dass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Ich habe mit diesem Wort begonnen, weil wir eine Serie starten, 7-teilig, über Wunder. Wunder werden wahr. Und zwar halten wir uns an die Apostelgeschichte 2 bis 5. Wir wollen schauen, wie häufig Übernatürliches, natürlich nicht nur in der Apostelgeschichte, es beginnt schon in der Schöpfung, passiert ist. Und wir wollen die Heilungen anschauen, den Auftrag auch an uns, wer den Heiligen Geist kennt, aber auch die große Spannung, wenn man auf Wunder wartet, auf Heilungswunder wartet. Und liebe Festgemeinde, wir haben schon von 9 Wundern gehört heute Morgen. Habt ihr es realisiert? Ihr sagt vielleicht, ja, ja, 2, 3 haben ja gesagt, christliches Elternhaus aufgewachsen. Das ist überhaupt keine Garantie, dass man da einfach in diese Schiene läuft. Das wissen alle, die im Moment vielleicht Kinder unterwegs haben, die Christus noch nicht angenommen haben oder nicht mit ihm leben. Es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Waren schöne Ausführungen. Diese 9 Täuflinge, an ihnen ist eine wundersame Offenbarung am Herzen geschehen. Sonst würden sie heute nicht ins Wasser steigen, sonst hätten sie nicht dieses doch sehr klare Bekenntnis unterschrieben. Die bekommen das dann als Urkunde. Und gell, wir wissen ja, wenn man sich taufen lässt, da Das ist nicht normal, das ist nicht Mainstream, das ist nicht finanziell erträglich, außer ihr bekommt ein Riesengeschenk von den Eltern heute, aber sonst, es ist nicht prestigeeinbringend, nicht vermarktbar, wenn man sagt, ich will mit Jesus leben. Vielleicht habt ihr Freunde verloren, seid ihr offen über eure Beziehung mit Christus sprecht, vielleicht habt ihr... Seid ihr in Schubladen gesteckt worden von Fanatikern und Ewiggestrigen und altmodisch oder vielleicht sogar homophob? Aber in euren Herzen hat sich etwas zugetragen, was man auch Eltern und gibt man sich noch so Mühe oder Untilehrer oder so, man kann das nicht hinkriegen. Es braucht die Offenbarung des Heiligen Geistes. Ganz kurz, strengt mal die Hände hoch, wer alles war als Kigo-Leiterin, als Kinderhortleiterin oder Leiter als Ranger, als Jugend, einfach Mitarbeitende, wer war an diesen Täuflingen in irgendwelcher Form aktiv? Haltet mal die Hand hoch. Nehmt diesen Tag auch für euch als Festtag. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Letzten Sonntag in Frutting haben wir gehört, ein und die Schüler. Und Leonhard Steiner war nicht irgendeiner. Es war einer der bekanntesten Pfingstpastoren damals. Und dieser eine Schüler hat Luzern gegründet, die Gemeinde, und die ist heute groß und dynamisch. Ja. Und darum habe ich dann den Titel gewählt, das Evangelium macht 3009 Wunder wahr. Die 9 kennen wir und die anderen 3000 könnt ihr euch vielleicht auch schon denken. Jetzt gehen wir nämlich in den Haupttext, Pfingsttext. Aber er passt heute. Wir lesen zusammen den Schluss der Petrusrede. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Oder man könnte auch übersetzen, das Herz war ihnen durchstochen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Denn dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Ist auch geheimnisvoll. Es kommt nicht nur auf uns drauf an. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben, lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Und jetzt seht ihr, warum dieser Titel 3900 Wunder. Es lohnt sich heute mal über diesen Begriff sich Gedanken zu machen. Evangelium oder Euangelion ist noch lustig. Im Griechischen eben dieses Euangelion, dieses, was für uns ein U ist, ist, heißt bei ihnen Y. Und dann haben wir einfach, wir Deutschen, aus diesem U, wegen dem Aussehen, haben wir einfach ein V gemacht. Evangelium statt Euangelion. Warum haben die Ente-Schreiber diesen Begriff verwendet? Und sehr, sehr, sehr oft. 72 Mal als Namenwort und 51 Mal als Verb. Was heißt eigentlich Evangelium? Vielleicht weißt du es wörtlich, aber ich möchte es ein bisschen ausschmücken. Hast du schon mal aufgrund einer Neuigkeit einfach spontan einen Luftsprung gemacht oder laut hinausgejauchzt oder sonst etwas vielleicht Peinliches gemacht? Dann würden die Griechen sagen, du hast Euangelion, Evangelium vernommen. Ich habe 14 Monate versucht, Sandra zur Freundschaft zu bewegen. Schon ein paar Jahre her. Und als mir das dann gelang, oder als sie einverstanden war, da bin ich 3-4 Tage geschwebt. Und ich habe, wenn ich verwacht bin am Morgen, habe ich immer wieder gedacht, stimmt das wirklich? Da habe ich Evangelium erlebt. Ich erlebe es immer wieder durch Sandra. Das ist gemeint. Zur Zeit Jesu hat man es gebraucht für Hochzeitsneuigkeiten, Save the Date, wir heiraten, Evangelium oder Geburten, erleben wir ja immer wieder hier in der Gemeinde, oder natürlich auch militärische Siege. Der Mann, der da von Marathon nach Athen lief mit letzter Kraft, dieser Philippides, der hat ja am Schluss gesagt, wir haben gesiegt. Das war auch, er hat Evangelium nach Athen gebracht. Wir Griechen haben gewonnen gegen die Perser, glaube ich, war es. Im Neuen Testament, eben, wo der Begriff 120, 130 Mal kommt, geht es nie um weltliche, profane Dinge, sondern es geht immer um Dinge, die mit Gott im Zusammenhang stehen und vor allem abgeleitet durch Gottes Geschichte, durch das Alte Testament. Und ein so ganz typischer Vers, vielleicht der typischste, sagen Bibelkommentare, was Evangelium ausdrückt, ist Jesaja 52,7. Da drückt ja Jesus durch. Und da steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, Freude, gute Nachricht, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Wir spüren, das ist biblisch gemeintes Evangelium. Wir denken vielleicht an Jesaja 61, oder? Der Geist des Herrn ist auf mir, die Trauernden zu trösten und Öl auf die Seelen und so weiter, was Jesus ja dann in Lukas 4 wiederholt und sagt, ich bin jetzt Evangeliumsträger, der Überbringer in Person. Wir gehen in die Szene von Pfingsten und schauen jetzt, wie krass dieses Evangelium an Pfingsten gewirkt hat. Gell? Nur 7 Wochen vorher und 3 Tage war die Kreuzigung. Und dann die Auferstehung, 7 Wochen vor Pfingsten. Und dann dieses Intensiv, die Jungen kennen das Intensiv, dann in der Schweiz. Dann waren 40 Tage intensiv mit 11 Jüngern und Jesus. Und wenn Apostelgeschichte 2 von der Lehre der Apostel spricht, meint sie vor allem, was da miteinander diskutiert wurde und Jesus nochmal gesagt hat, ich gehe bald. Und jetzt das müsst ihr wissen und das ist wichtig. So, intensiv. Und dann Himmelfahrt, eine Tragik für sich, für die Jünger sicher. Und dann das Warten. 120 im Obergemach in Jerusalem haben gewartet auf die sogenannte, das Kommen der Verheißung. Sie wussten, irgendetwas kommt. Jesus hat es mehrfach gesagt. Und dann die Phänomene, oder Sturmwind, Feuerzungen, Zungenrede, und zwar echte Sprachen. Die Pilger haben es ja in ihrer Sprache verstanden. Und ich denke, Jerusalem stand Kopf, war verdattert, was ist da los? Und dann das nächste Wunder, ausgerechnet Petrus, vor 7 Wochen noch wirklich in Todesangst, hat sich verschlauft und verleugnet. Dann steht ausgerechnet dieser Mann, es steht vor dieser Menge hin. Übrigens, das waren nicht irgendwie 3.500 Leute und 3.000 kamen zum Glauben. Das waren wahrscheinlich zigtausende, die dazugehört haben. Denn der Historiker Flavius Josephus sagt, an den Pilgerfesten waren waren vielleicht 5-7 Millionen Pilger in Jerusalem. Lange angereist. Und da standen vielleicht 40.000 Leute, als sie sich da über die Feuerzungen Gedanken machten. Und ich weiß nicht, wie das beschallungsmäßig gegangen ist, aber Petrus hat ganz sicher geschrien. Und er hat geschrien: Jetzt hört mir zu, ich erkläre euch das, was da geschieht. Und was wir jetzt sehen, das finde ich, das sollten alle, die Christus kennen, das sollten wir einfach auf dem Laden haben, diese 4 Punkte. Was ist eigentlich Evangelium? Petrus sagt, es geht um Jesus. Jesus, Nazaräer, war wahrscheinlich die Reaktion der Leute. Den kannte man, auch durch die Hinrichtung und die Wunder und all das. Und dann erklärt er da das Zweite, Jesus war ein von Gott gesandter Mann. Vers 22b, durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht. Wunder, außergewöhnliche Dinge. Dadurch hat Gott ihn beglaubigt, sagt nachher Petrus. Ja, kann man sagen, hat ihn beglaubigt. Das Dritte, was zum Evangelium gehört, dieser Mann wurde gekreuzigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Erklärt er ihnen, Vers 23, Jesus wurde verraten, ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, die das Gesetz nicht kennen, also Heiden, aber ihr angestachelt, ihr habt das angezettelt, ans Kreuz schlagen lassen und töten lassen. Wir wissen, war nötig, die Schuldfrage hat er so gelöst an unserer Stelle. Und das Vierte, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, der Triumph. Und ihn zum Messias, Christus, zum erwarteten Erlöser gemacht. Und auch hier, Petrus ist geführt vom Heiligen Geist. Er weiß, viele kennen die Tora, kennen die Psalmen. Und anhand von Psalm 16, wo einige Juden dachten, David wird einmal auferstehen. Das ist David, der auf dem Thron David sitzt. Das ist wahrscheinlich David, der lebendig wird. Und da sagt Petrus, nein, das ist nicht David gemeint. Der ist vorläufig noch im Grab oder bleibt verstorben. Da war der Messias gemeint, Psalm 16. Und so hängt er an bei Dingen, die sie wissen. Gut, übrigens, ich weiß das, bei mir ist halt immer auch ein bisschen Lehre dabei in den Predigten. Ihr habt ein Predigtblatt, wer sich da vertiefen will, ich empfehle das immer wieder. Draußen Papieren oder auf der Homepage bei Predigten. Also, diese 4 Teile, das ist Evangelium. Und Petrus konnte am Schluss sagen, ja, wir waren Augenzeugen. Das können wir nicht. Aber indirekt sind wir schon Augenzeugen. Vorher waren wir Ohrenzeugen bei euch. Dass die Kraft des Evangeliums immer noch wirkt. Und ich möchte euch ein spezielles Beispiel kurz vorlesen, wie diese Evangeliumskraft, Wunderkraft auch gewirkt hat bei einem Mann, den ganz viele das Produkt davon kennen. Während einer Bahnfahrt, es geht um diesen Mann, während einer Bahnfahrt traf eben dieser General einen bekannten Atheisten, Oberst Robert G. Ingersoll. Sie kamen in ein angeregtes Gespräch über den Unsinn des Christentums. General Welles war begeistert von dem Rat seines Gesprächspartners. Sie sind intelligent und haben eine gute Ausbildung. Warum schreiben Sie nicht ein Buch, in dem Sie beweisen, dass das Christentum unsinnig ist und Jesus Christus niemals gelebt hat? Solch ein Buch wäre doch ein Meisterwerk. Erfüllt von dem Gedanken, berühmt zu werden, machte sich General Welles an die Arbeit. Jahrelang sammelte er Material für sein Buch. 4 Kapitel hatte er zu Ende gebracht, als er erkannte, dass Jesus Christus eine historische Persönlichkeit war. Bald darauf kam er zu der Überzeugung, dass Christus sogar noch mehr ist als das. Als 50-jähriger Mann kniete General Welles nieder, um zum ersten Mal in seinem Leben zu beten. Er bat Jesus Christus, sein Herr und Erretter zu werden. Die Forschungsarbeit des Generals Welles war jedoch nicht umsonst. Er überarbeitete die ersten 4 Kapitel und vollendete dann seine Erzählung, die schon Tausende von Menschen, ich würde sagen wahrscheinlich Millionen inzwischen, in der ganzen Welt gefesselt hat. Was hat er geschrieben? Genau. Ben-Hur. Er ist gerade wieder neu verfilmt, viele kennen mehr das noch. Es ist Cover Ben-Hur. Die Kraft des Evangeliums. So, die Wunderwirkung. Und ich finde, da ist auch eine gewisse Logik drin, ne? Um beim Realisten zu bleiben. Realist und Wunder. Die Wunderwirkung. Wir haben mit den Täuflingen diese 5 Verse, die wir am Anfang zusammen gelesen haben, durchgenommen. Und ich möchte uns noch einmal zeigen, wie wirklich das Evangelium per se in sich ungeheure Kraft hat. Habt ihr auch schon gemerkt, wenn ihr mal jemandem etwas vom Glauben weitersagen dürften, und vielleicht ist noch nicht so viel angeklungen, aber wenn sie den Mut haben, kommen manchmal Leute nach 10 oder 20 Jahren zurück und sagen, du hast mir mal etwas gesagt. Ich habe das mehrfach erlebt. Wir haben ja am Freitagabend auch ausgetauscht hier im Gebet. Das zeigt, da bleibt oft ein Stachel. Und ich sage dem nicht Stachel, sondern da hat die Kraft des Evangeliums zu wirken begonnen. Also, mach das mündlich. Das Erste hier war in dieser Versammlung in Jerusalem, wegen dem Pfingstfest, die Menschen hörten das Evangelium und sie hörten zu. Das war anders noch vor 7 Wochen dort. Da kennen wir die Stimmen auch, kreuziget ihn. Dieser Nestbeschmutzer von Jahwe, kreuziget ihn. Und jetzt hören sie zu. Das ist übernatürliches Wirken Gottes. Und sie hörten sehr gut zu. Das bringt nämlich gerade das Nächste, die Frage, die sie dann hatten. Aber ich möchte dich fragen, wenn du Jesus kennst, wer hat dir das Evangelium erzählt? Und du hast zugehört. Überleg mal. Wer hat dir Entscheidendes vom Evangelium erzählt? Da hat sich jemand gewagt und aufgemacht. Und dich vielleicht besucht. Eingeladen, aufmerksam gemacht. Sie hörten zu und sie haben so zugehört und es hat sie so ergriffen, dass man merkt, sie haben dem, was Petrus sagt, geglaubt sogar. Sie haben dem vertraut, sie haben gemerkt, das stimmt, was er sagt. Und darum stellen sie diese Frage, was müssen wir jetzt tun? Wir sind überführt. Wir hatten neulich diese Live-Seminar, ein bisschen Ankündigung im Juni, und da hat auch eine junge Frau doch erzählt. Sie hatte eine Lebensphase, wo sie merkte, ich will Jesus annehmen, aber wie und wo und durch wen? Was muss ich tun? Kennst du diese Phase auch noch? Und vielleicht warten Leute um uns herum mit dieser Frage. Ich denke, es ist so. Wenn wir jeweils Beerdigungen haben, und dann wird dieser Sarg da in die Erde hinuntergelassen. Und ich sehe da so die Leute vor mir, manchmal viele, manchmal nicht so viele. Die letzte Beerdigung waren sehr viele Leute. Und da denke ich oft, was denken jetzt die, die einfach die Fortsetzung nach dem irdischen Leben kaum bedacht haben? Was denken die jetzt? Und ich vermute, dass einige auch denken, was müsste ich tun, damit da die Auferstehungsworte, die da der Pfarrer liest, auch aktuell würden für mich. Was muss ich tun? Harald Schmidt, ich weiß, ich habe das Zitat schon mal gebracht, aber ich finde es einfach genial. Harald Schmidt, der deutsche Komiker und Autor, auch Fernsehmoderator, hat es mal so gesagt, Nietzsche, Hegel, Shakespeare. Nicht schlecht, diese Philosophen, aber funktionieren die auch am Sarg? Funktionieren die auch am Sarg? Gut, sie haben zugehört, sie glauben und jetzt das Dritte auf die Frage, was sollen wir denn tun, sagt Petrus etwas, was gar nicht so einfach zu verstehen ist. Ich glaube auch für uns Christen manchmal. Er sagt, tut Buße. Oder kehrt um. Hier für die Juden, stellt euch nochmal vor für die Juden, sagt Petrus, ihr Juden, ihr kennt zum Teil die Tora phasenweise auswendig,
ihr seid auf dem Holzweg. Wenn ihr die Erlösung so seht, das Gesetz einzuhalten, ihr seid falsch. Das meint eigentlich kehrtum. Dass euer Mindmap muss sich wenden. Für uns Nicht-Juden, wir sind für die Bibel Heiden, Nicht-Juden. Aber für uns heißt es, verlass die Autonomie, dass du selber Gesetz bist. Autos heißt selbst, Nomos heißt Gesetz. Autonom, du bist dir selbst gesetzt, du hast selber gelebt. Und jetzt wechsle das, du hast jetzt einen Herrn. Er ist auch dein Retter. Den brauchst du mal am Sarg, den brauchst du mal als Anwalt im Gericht. Darum sagt Petrus das. Verlass die Autonomie. Mache Gott und sein Wort zu deiner Lebensführung. Metanoia. Denke um, denke neu. Das ist ein Prozess, aber der beginnt irgendwo. Und alle Täuflinge haben diesen Reif gemacht und sind dran, den weiter zu fahren. Liebe Gemeinde, mir kam noch etwas anderes in den Sinn, was eben auch eine Riesenhilfe ist für uns Menschen. Im Garten Eden standen in der Mitte zwei Bäume. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und von diesem Letztgenannten war der einzige, von dem sie nicht essen sollten, die ersten Menschen. Sie haben es doch getan. Was ist passiert? Ihnen gingen die Augen auf, wir sind nackt. Plötzlich, und das wollte eben Gott verhindern, plötzlich, weil der Mensch auf sich selber gestellt war in seinen Entscheidungen und Führungen, waren sie völlig überfordert. Menschen ohne die Anleitung von unserem Schöpfer, ohne das Manual, kannst du mir mal die dicke Bibel bringen, ohne das Lebensmanual, ich habe die dickste, schwerste Bibel mitgebracht, die ich im Moment besitze. So, damit euch das Bild bleibt. Menschen, die ohne das unterwegs sind, ohne den Heiligen Geist, sind dauernd überfordert. Noch mehr als wir Christen. Wir sind oft auch überfordert. Ich zeige euch das mit vier Fragen, die in der Gesellschaft heiß diskutiert werden. Christen haben hier Antworten. Weil eben die Umkehr ein Stück Wiederherstellung von Eden, von dieser Baumgeschichte ist. Also erste Frage. Lohnt es sich, ehrlich eine Firma zu führen? Oder sind wir einfach so Evolutionswesen, wo einfach der stärkste und klügste und cleverste Betrüger gewinnt? Und das ist in Ordnung. Hast du dir vielleicht auch schon überlegt? Lohnt es sich, ehrlich zu sein? Die Bibel sagt ja, für jeden Fall. Oder geht das zusammen, eine glückliche Ehe oder Partnerschaft und parallel dazu Pornografiekonsum? Das wird heiß diskutiert in Ratgeberspalten. Die Bibel sagt nein. Jesus spricht zu diesem Thema nämlich. Oder Nachfolge Jesu ohne Lokalgemeindeverbindung, zum Beispiel für Introvertierte. Ist das für Introvertierte okay? Die Bibel sagt nein. Die Bibel beschreibt Nachfolge Jesu, gerade weil wir wachsen wollen, immer in Verbindung mit Lokalgemeinde. Und Täuflinge, nehmt euch das zu Herzen. Schließt euch irgendwo, viele sind da schon dabei, aber schließt euch irgendwo fest an, das hilft, nachzufolgen. Oder das Letzte, gibt es jetzt zwei Geschlechter oder viel mehr? Und das haben wir lange übersehen. Und jetzt in diesen Jahrzehnten entdecken wir Menschen das. Die Bibel sagt, die Schöpfungsordnung sagt, es gibt zwei Geschlechter. Auch wenn wir wissen, ein kleiner Anteil gibt es an Intergeschlechtlichkeit. Also dass rein biologisch die Sache nicht ganz klar geformt geboren wurde. Das gibt es natürlich. Wir brauchen Orientierung, wir Menschen, und wir haben in Jesus und in seinem Wort Orientierung. Noch etwas, um das zu behalten. Timo Schuster, viele kennen ihn. Er trägt einen Ring. Ich habe auch so einen billigen, aber er trägt einen goldenen Ring. Und dort steht drauf, Jesus first. Finde ich super. Jesus first. Bei meinem heißt einfach pray, bete. Auch wichtig. Jesus first. Und ich glaube, wenn Petrus sagt, kehrt um, meint er, jetzt ist Jesus first. Und immer die Bibel unter dem Arm, die Anleitung. Und wenn Jesus first ist, dann will ich diese Antworten, oder? Und nicht meine Lieblingsantworten und Kompromisse machen, sondern ich weiß, der Segen ist da. Da. Und Jesus first. Nehmt das mit. Neu. Ich habe es hier noch in einer Folie. So, Jesus first am Ring, am Finger und die Bibel unter dem Arm. Dann, nachdem sagte Petrus, und dann kommt der Heilige Geist auf euch. Das ist eben das, was das Weinen brachte zum Beispiel, oder was uns die Bibel hilft zu verstehen. Die Gabe des Heiligen Geistes. Jesus spricht von der Neugeburt oder Wiedergeburt im Zusammenhang mit Nikodemus. Und jetzt am Schluss, als all das geschah, die Leute haben zugehört, erstaunlicherweise, das war eben Evangeliumskraft. Sie haben geglaubt, sie haben verstanden und geglaubt. Und dann die Frage gestellt. Und dann der Heilige Geist kam. Und vorher noch die Umkehraussage. Und jetzt sagt er, jetzt lasst euch taufen. Wir sehen noch einmal, die Taufe kommt am Schluss und ist Schauspiel von dem, was im Herzen vorher mit Gott geschehen ist. Darum ist Säuglingstaufe biblisch schwierig zu erklären. Weil das vorher dort nicht so abgehen kann. Gut, ich komme zum Schluss. Und einfach zu dieser Frage. Liebe junge Leute, liebe Männer, Frauen, realisieren wir, wenn wir Christen sein dürfen, dass da eine Wunderkraft in uns ist. Nur zum Teil erklärlich, aber es ist eine Wunderkraft. Evangelium hat Wunderkraft in sich. Wir sind eine Art, modern gesagt, spirituelle Medien, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, nicht mit irgendeinem Geist. Aber so könnte man das einem Esoteriker erklären. Wir sind spirituelle Wesen, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Spirituell ist ja ein neutraler Begriff. In Johannes 6,44 sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, mich annehmen, wenn nicht der Vater zieht. Merken wir noch einmal ein Geheimnis. Muss jetzt zuerst der Vater ziehen? Oder wir Ja sagen? Oder wir Ja sagen und dann zieht er? Oder ist das irgendetwas Geheimnisvolles, Gemeinsames? Ich glaube, das ist es. Und darum, wenn du diese Wunderkraft erlebt hast und Ja gesagt hast, juble wieder mal darüber, danke wieder mal, mach wieder mal Luftsprünge, vielleicht zu Hause, vielleicht mach dir mal zu Hause am Tisch extra ein Essen und sag jetzt, heute feiern wir, dass diese Wunderkraft bei uns zum Zug kam. Das ist ein Wunder. Und wir wissen in der Schweiz, 3-5% haben dieses Privileg im Moment. Halleluja. Bist du Träger davon? Merkt man das, dass du mit dieser Kraft lebst? Und wenn du Träger bist, wenn du dieses Taufversprechen heute neu unterschreiben kannst und diesen Lobpreisschluss unterstreichen kannst, dann merken das deine umliegenden Menschen. Dann bist du Zeuge. Dann bist du nicht nur Träger, du bist Zeuge von Jesus und vom Evangelium. Einer der Täuflinge bekommt heute, jetzt dann gerade, diesen Vers zugesprochen. Er wurde erbeten für den einen. Für den einen jungen Mann, soweit verrate ich schon. Und da schrieb Paulus, Römer 1, zu dieser Botschaft bekenne ich mich, ich schäme mich nicht, ohne zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Genau darum geht's. Und ich bitte die Band, dass ihr uns mit dem Lied Gott vor der Wunder dient und stelle uns die Frage, zeugt dein Leben von der Evangeliumskraft? Stell dir diese Frage. Zeugt mein Leben, mein Lebensstil, meine Ethik, meine natürlicher Umgang auch nach außen, dass das nicht ein Nischenthema ist, mein Glaube, sondern zeugt dein Leben vom Evangeliumswunder. Herr Jesus, ich danke dir, dass du sprichst, weitersprichst, dass du durch die Täuflinge gesprochen hast. Und Herr, dass deine Wunderkraft wachsen darf hier auf Erden, auch durch uns, auch in diesem Gebiet hier. Sprich weiter, gerade während dem Lied. Amen.